Liebe Glaubensgeschwister, liebe Abendlandsgemeinde, ich freue mich sehr, heute Vormittag unter euch sein zu dürfen, wofür ich dem lieben Gott von ganzem Herzen danke. Abendmahl ist eine wunderbare Gemeinschaft. Das erleben wir nicht jeden Sabbat. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir diese wunderbare Gemeinschaft haben, wo wir in Wirklichkeit die Nähe Gottes spüren können. Wo wir vielleicht noch innerlich beten können. Wo wir noch die Gelegenheit haben, über uns selbst nachzudenken. Vielleicht können wir nicht mehr gut machen, was wir in der Vergangenheit als Fehler betrachtet haben. Aber wir können und wir dürfen heute Vormittag einen neuen Anfang machen. Wir dürfen auch Gott bitten um die Vergebung. Und ich bin davon überzeugt und ich weiß, wovon ich rede. Jesus, unser Erlöser, schaut uns heute Vormittag an. Und er weiß ganz genau, was du und ich, was wir brauchen. Und er möchte uns dabei helfen. Die Beschreibung in Vers 1 in Offenbarung Kapitel 10 deutet auf Jesus. Und in den Versen 6 und 7 hören wir, dass mit der Erscheinung des siebten Engels die Gnadezeit zu Ende ist. Es ist der Augenblick gekommen, wo der Heilsplan Gottes zur Vollendung kommen wird. Gottes Erlösungsplan wird hier mit dem Begriff Geheimnis umschrieben. Geheimnis Gottes. Das ist auch kein Wunder. Der Erlösungsplan Gottes enthält so viele Tatsachen, dass die auch der schärfeste Verstand nicht zu ergründen vermag. Denn wer von uns ist schon in der Lage, die Menschenwerdung Jesu zu begreifen? Oder wer kann uns anleuchtend erklären, wie das Böse, die Sünde in Gottes vollkommene Schöpfung entstehen konnte? Paulus schreibt in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7 auch von dem Geheimnis der Sünde. Mehr noch, bleibt nicht auch die Wiedergeburt und die Bekehrung eines Menschen im Grunde ein göttliches Geheimnis? Betrachten wir einige Aspekte des Geheimnisses Gottes. Wir wissen noch aus der Schulzeit, dass es viele Verhältniswörter gibt. Aber Apostel Paulus gebraucht nur drei, die uns helfen sollen, das Geheimnis Gottes zu verstehen. Diese Verhältniswörter offenbaren uns die unbeschreibliche Liebe Gottes zu uns Menschen. Paulus selbst ist von dieser Liebe überwältigt. Er schreibt in 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Warum kam Jesus auf diese Erde? Warum ging er den Weg, den Pein und starb am Kreuz? Paulus gibt uns die Antwort in Römerbrief Kapitel 5, die Verse 6 und 8. Denn Christus ist schon zur Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dieses für oder für uns ist in unserer Betrachtung das erste Verhältniswort von entscheidender Bedeutung, Christus für uns. Das zeigt uns, welch ein hoher Preis unser himmlischer Vater in seine Liebe zu uns bezahlen musste, um uns zu erlösen. Jesu Leben, Leiden und Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt werden im Neuen Testament glaubhaft bezeugt. Bezeugt von Männern und Frauen, die Jesus gesehen haben. Sie haben Jesus nicht nur gesehen, sie haben ihn ganz persönlich als ihren Herrn und Erlöser erfahren. Das ist bis heute noch so geblieben. Auch wir können dankbar bekennen, dass Jesus für uns gestorben ist. Er gab sein Leben für dich und für mich, um uns zu erlösen. Durch seinen Tod sind wir wieder mit Gott versöhnt. Jesus nahm unsere Schuld auf sich. Er vergibt uns nicht nur unsere Schuld, sondern gibt uns auch die Kraft, von der Sünde selbst und von der Gebundenheit an sie frei zu werden. Liebe Geschwister, solange ich lebe, werde ich immer wieder deutlich betonen, was das bedeutet für mich und für dich und für uns alle, die Vergebung unserer Sünden. Wenn Jesus Christus uns unsere Sünden vergibt, dann gibt er auch uns Kraft, alles zu überwinden. Und das ist der gewaltige Unterschied von anderen, die nur über die Vergebung sprechen und die Befreiung in irgendwelcher Weise versprechen. Jesus vergibt. Und jeder von uns kann das auch sagen und bezeugen. Wenn Jesus mir meine Sünden vergibt, und das tut er auch, dann gleichzeitig gibt uns auch Kraft, unsere Schwäche zu überwinden. Wie ist das möglich? Paulus zeigt uns den Weg in Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das sind keine leeren Worte. Das war die Realität seines Lebens. Paulus hat erfahren, dass Jesus in ihm lebt. Diese Tatsache bleibt im Grunde ein unbegreifliches Geheimnis für alle, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Bekehrte und gläubige Menschen verstehen, was Paulus mit dieser Aussage Christus in mir sagen wollte. Im 1. Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 25 bis 27 schreibt er, Gott hat mir einen besonderen Auftrag gegeben, sein Wort unter euch in seiner ganzen Fülle zu verkündigen. Es handelt sich hier um ein Geheimnis, das früheren Zeiten und Geschlechtern verborgen war. Jetzt aber den Heiligen Gottes offenbart wurde. Es ist Gottes Wille, den herrlichen Reichtum dieses Geheimnisses den Heidenvölkern aufzuzeigen. Es ist Christus in euch und damit verbunden die Hoffnung, verbundene Hoffnung auf eine lichtvolle Herrlichkeit. Christus in euch. Auf dieses In ist ein Verhältniswort. Paulus will uns mit dieser Formulierung einen weiteren Grundgedanken des göttlichen Erlösungsplanes verdeutlichen. Christus starb nicht nur für uns, er will auch in uns leben. Liebe Schwester, liebe Bruder, kannst du mit Paulus sagen, Christus lebt in mir. Wird in deinem und in meinem Leben etwas von der Reinheit und der Demut deines Heilandes sichtbar? Nimmt Christus in deinem Herzen den ersten Platz ein? Oder gelingt dem listigen Versucher, dein Denken und Wollen in eine ganz andere Richtung zu lenken, sodass du ehrlicherweise bekennen müsstest? Zuerst mein Haus, meine Familie, das Auto ist wichtig. Ich muss beruflich hart arbeiten, um etwas zu erreichen. Ich habe so viel Verpflichtungen und wenig Zeit für meine Gemeinde, für Jesus. Und die wenig Zeit, die mir noch bleibt, muss ich auch noch teilen. Diese Rechnung könnte schief gehen. Jesus will in uns leben. Gott will uns dabei helfen, sodass wir mehr und mehr ihm ähnlich werden. Das war auch die Sorge und das Gebet des Apostel Paulus, als er den Galater schrieb, im 2. Kapitel, Vers 19. Meine Kindlein, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Bis Christus in euch. Das ist sehr wichtig. Christus in mir. Christus in meinem Leben. In Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, kommt das Wort in gleich dreimal zum Ausdruck. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Was nützt uns schon nach 1. Korinther 13 alle Erkenntnis und alle Weisheit und allen Glauben, wenn wir in unserem Leben hier auf Erden die größte und schönste Gabe Gottes vermissen, die Liebe. Die Liebe Gottes ist sehr groß. Die Liebe Gottes bewegt die Menschen, über sich selbst nachzudenken und über anderen nachzudenken. Vor einigen Zeiten in einer Adventgemeinde traf ich einen jungen Mann, einen jungen Bruder. Nach dem Gottesdienst wollte er mit mir ein Gespräch haben. Ich kenne ihn sehr gut. Vor 20 Jahren gab ich ihm auch Religionsunterricht. Diese Verbindung ist in irgendeiner Weise in irgendwelcher Weise geblieben mit ihm. Und er sagte zu mir, Bruder Halvorsen, ich komme zu meiner Gemeinde, aber ich fühle mich einsam. Ich nehme Platz in meiner Gemeinde, ich spreche mit meinen Geschwistern, aber dennoch, ich fühle die Kälte. Die Gemeinschaft ist nicht mehr das, was ich mir wünsche. Und ich muss dir sagen, in meiner Gemeinde fühle ich mich einsam. Das hat mich tief getroffen. Ist das vielleicht in deiner Gemeinde jemand, der heute sitzt, hier einen Platz genommen hat, angenommen hat, einsam? Vielleicht bist du eine davon oder einer. Was heißt das, einsam zu sein? Innerhalb einer Gemeinde einsam zu sein, das heißt im Klartext, da ist nur über die Liebe Gottes ein Gespräch oder viele Gespräche werden geführt, viele Predigten werden gehalten. Aber in Wirklichkeit schaut ganz anders aus. Meine Schwester oder mein Bruder, in meine Gemeinde, wo ich diese Gemeinschaft auch heute Vormittag von ganzem Herzen erleben möchte, besteht die Möglichkeit für dich, dass du einsam bist. Einsamkeit ist eine schreckliche Sache. Alleine zu sein, ist das nicht so schlimm, wie einsam zu sein. Kommen wir zu unserem dritten und letzten Gedanken unserer Betrachtung. Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Nachdem Gott Vorzeiten vielfach und auch vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott hat geredet durch, wir können eine lange Liste aufstellen. Gott hat geredet durch Petrus, Johannes, Paulus, Mose und viele andere Menschen, die uns in unserer Bibel bekannt sind. Auch dieses Wort durch ist ein Verhältniswort. Welche Bedeutung hat das Wort durch in deinem und in meinem Leben? Kann Jesus heute durch uns zu den Menschen reden? Paulus sagt in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt und führt die Menschen durch uns. Getrieben von der Liebe Gottes und erfüllt von dem Heiligen Geist, bin ich und du ein Zeuge, ein Botschafter Christi? Es ist unbegreiflich, wie das möglich ist. Wie aus einem einfachen und oft weltfremden Menschen selbstlose, dankbare, freudige und mutige Zeugen Jesu werden können. Ein Sprichwort sagt, gerettet sein bringt Retter Sinn. Ich glaube, dass dies ein echter Prüfstein unseres Glaubens und unserer Liebe ist. Fassen wir noch einmal ganz kurz diese drei Grundgedanken des Erlösungsplanes zusammen. Christus für uns. Christus in uns und Christus durch uns. Ich glaube, darauf kommt es an. Das ist eine wunderbare Tatsache. Du kannst und du darfst zu Jesus kommen, so wie du bist. Ich habe vorhin gesagt, Jesus schaut uns an. Mit voller Liebe. Vielleicht hörst du seine Stimme, diese innere Stimme, die zu dir sprechen. Ich bin bei dir. Wenn du traurig bist, wenn du entmutigt bist, wenn du enttäuscht bist und wenn du vielleicht ernsthaft darüber nachgedacht hast, dass du ein sündiger Mensch bist, dann besteht die Möglichkeit, dir zu helfen. Wenn jemand heilig ist und einem heiligen Menschen ist schwer zu helfen, die sind selbstbewusst. Manchmal sprechen sie auch, dass sie vollkommene Menschen sind. Und ich bin sehr dankbar, dass die Gemeinden, unsere Gemeinden, ein Platz ist für sündige Menschen, für die schwachen Menschen, für verlassene Menschen, für alleinstehende Menschen, für kranke Menschen, dass unsere Gemeinden für sündige Menschen ist, wo sie Kraft bekommen können. Wenn du diese innere Stimme jetzt, gerade jetzt, hörst, dann bekenne deine Sünden. Dann sag es einfach. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Aber wenn das geschieht, Jesus in dir und Jesus durch dich, dann bleibst du nicht mehr so, wie du bist. Aber nur dann, wenn du täglich im Glauben und im Gebet die Gemeinschaft mit Jesus pflegst, das dürfen wir nie vergessen. Christus ist für uns gestorben, um uns zu erlösen. Wir sind erlöste Menschen. Christus in uns schafft neues Leben und bewirkt unsere Heiligung. Christus durch uns kann den Missionsauftrag erfüllen. Ist das nicht ein Grund zur Freude und Dankbarkeit, dass du sagen kannst, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich zu dir gehöre. Amen.